Herzlich willkommen zum dritten Teil von 5 in dieser Webcast-Reihe, das 1x1 zum Microsoft SQL Server 2008 R2 für Softwarehersteller. Wie schon in den letzten Teilen geben wir in dieser Webcast-Reihe einen Überblick und einen Fundus an Informationen aus unserem Erfahrungsschatz, was man alles richtig und richtig gut machen kann beim SQL Server und was vielleicht so diverse Fallstricke sind. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Debugging Security, also wie findet man einfacherweise Fehler, wie kann man diese direkt auf dem Server debuggen, wie kann man direkt die Tools vom SQL Server dafür verwenden und unter Umständen auch gar nicht auf größere Tools wie Visual Studio zurückzugreifen. Also was kann ich mit den internen Tools alles schon bewerkstelligen? Ich habe an meiner Seite wieder den Sascha Lorenz, der uns wieder durch dieses Thema begleiten wird. Wenn Sie Fragen haben im Anschluss dieses Webcasts, dann können Sie uns gerne eine E-Mail schicken, zum einen an peter.kirchner@microsoft.com oder direkt auch an den Sascha Lorenz. Das wäre dann lorenz@psg.de. Und damit würde ich auch schon sagen, übergebe ich direkt an unseren Sascha Lorenz, der Sie heute wieder durch das Thema führen wird.
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Vielen Dank für die Einleitung, Peter. Mein Name ist Sascha Lorenz und ich darf Sie heute auch im dritten Teil dieser Webcast-Reihe so ein bisschen an ein paar Grundlagen geben und ein wenig heute in das Thema Testen, Debuggen und Security einsteigen. Kurz zu mir. Ich bin Coach, Trainer und Berater für Microsoft-Technologien und habe mich spezialisiert auf den Microsoft SQL Server. Mache das jetzt schon seit über 10 Jahren für diese Datenbank. Bin darüber auch noch aktiv in der deutschen SQL Server Community, beziehungsweise in der mittlerweile weltweiten Community. Das ist die PAS, die Professional Association SQL Server. In Deutschland ist es ein Verein. Aber dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr beim entsprechenden Slide. Meine Tätigkeiten als Coach, Trainer und Berater für Endkunden als auch für Softwarehersteller führe ich durch für die Firma PSG Projekt Service aus Hamburg, die sich, wie Sie das leicht hier am Claim erkennen können, auch auf das Thema SQL Server spezialisiert hat. Und das hat man heutzutage natürlich auch. Seit ein paar Jahren blocke ich so Erfahrungen aus Projekten beziehungsweise in Hinweise für Architekturen etc. Es ist also weniger so ein News als eher so ein bisschen Best Practices. Das finden Sie unter sascha-lorenz.blogspot.com. Aber steigen wir doch bitte direkt ins Thema ein. Wir haben jetzt hier im dritten Teil der Webcast-Reihe vor, über Debugging Security zu sprechen. Es gibt noch zwei Teile, die wir bereits hier, ich sag mal, auf diesen Kanal gesendet haben. Einmal eine kurze Einführung und Übersicht über ja, die vermeintliche Blackbox SQL Server, und wir hatten uns bereits mit dem ja, Dauerbrenner Performance Optimierung beschäftigt. Was noch kommen wird. Teil 4 ist was Neues bei SQL Server, so ab 2005, 2008, 2008 R2, beziehungsweise speziell auch jetzt hier für den Zielgruppe der Softwarehersteller. Wie kann ich denn eigentlich mit dem Produkt SQL Server oder der Komponente besser gesagt aus Ihrer Sicht im nach der Auslieferung vorgehen? Da werden wir auch noch über Prozesse sprechen, neu etc., was da noch kommen wird. Aber gehen wir doch mal direkt jetzt weiter. Heute, wie gesagt, Debugging und Security. Und was möchte ich Ihnen zu dem Thema Debugging sagen? Und zwar, sofern Sie klassische Softwareentwicklung haben, wir haben das auch vorher vorbereitet, dieser Cast drüber gesprochen, werden Sie sehr wahrscheinlich mit Visual Studio arbeiten, wobei es nicht unbedingt gesetzt ist und wir auch wissen, dass viele ISVs ihre Frontend-Anwendung oder ihre Middleware, sofern sie eine nutzen, gar nicht zwangsläufig auf der .NET-Plattform unterwegs haben, sondern da auch andere Werkzeuge einsetzen können. Und deswegen wollen wir uns jetzt hier heute beschränken so ein bisschen auf das Debuggen von serverseitigem Code. Und eine ganz wichtige Sache, die ich hier noch reinbringen wollte, ist auch, wie erstelle ich mir eigentlich Testdaten, wenn ich zum Beispiel kein aktuelles Visual Studio habe, was da ja auch durchaus Möglichkeiten bietet, beziehungsweise in vergangenen Versionen die entsprechende notwendige Komponente. Wie kann ich das mit Hausmitteln machen? Und wir werden so ein bisschen über Tippfehler sprechen, ein bisschen über Abfangen von Fehlern und das klassische Debugging aber. Da will ich gar nicht so sehr heute in PowerPoints verbringen, sondern mal direkt ins Produkt reingehen. In das Management Studio, wo ich einmal jetzt hier über klassische Themen sprechen möchte. Ich benutze hier wieder für die Demonstration AdventureWorks bzw. ein paar einfache Statements. Und für das Erzeugen von Testdaten möchte ich jetzt mal einen Klotz und Schlenker wieder aus dem guten alten Management-Studio herausmachen und mal hier eine Anregung aufgreifen, die wir auch schon in den ersten Teilen gegeben haben, und zwar mal die Verwendung der Integration Services, also SSIS, die Sie vielleicht kennen, wenn Sie mit 2000 arbeiten oder gearbeitet haben als DTS. Wie können wir dir helfen, wenn ich Testdaten oder auch Testdatenmengen erzeugen möchte? Ganz wichtiges Thema ist, viele Softwareentwickler testen zwar sehr akribisch und sehr genau mit guten Prozessen ihre SQL-Server-Applikationen, aber es ist nun mal so, wenn man wenn die Software, die Lösung beim Kunden ist und er hat tatsächlich da 1, 2, 1000, 100.000 Datensätze mit mehr erfasst, dann verhält sich nur eine Datenbank erfahrungsgemäß ein bisschen anders, als wenn man das jetzt mal, ich sag mal, mit einem Dutzend oder 100 Demo-Datensätzen jetzt bei sich im Unternehmen durchgeht. Und eine Möglichkeit, es gibt da relativ viele Möglichkeiten, aber eine Möglichkeit, sich Demo-Datensätze auch in größerer Menge zu erzeugen und nebenbei ein wenig das Ganze auch direkt mit SQL Server Bordmitteln zu machen, ist hier in Integration Services. Das stellt sich folgendermaßen dar. Ich habe hier ein neues Projekt angelegt und das ist ja so ein ganzes Integration Services Projekt hier. Habe ich ein Paket, das ist dieses Package DTSX, und dort habe ich mir eine Datenflusskomponente reingezogen. Das finden wir hier in der Toolbox unter Datenfluss. Und wenn wir in diesen Testdatengenerator, in diesem Fall eine Lite-Version, mal reingehen, habe ich da erstmal zwei weitere Teile drin. Wenn ich hier jetzt in den Datenfluss reingehe, ändert sich entsprechend hier die Darstellung. Ich habe jetzt hier Datenflussquellen, Transformation und Datenflussziele. Diese Aufteilung ist dem geschuldet, dass diese Komponente, dass dieses Tool Integration Services auch dafür verwendet werden kann, neben der Schnittstellenentwicklung, um auch ETL-Prozesse fürs Data Warehousing etc. zu erzeugen. Das klingt erstmal mega komplex, lassen wir auch mal hier an der Stelle links liegen, sondern gehen wir direkt in die Nutzung. Was kann man hier eigentlich noch machen? Und zwar habe ich jetzt hier eine sogenannte Script-Komponente genommen, die findet man hier unter Script, habe die mir einfach reingezogen und habe die folgendermaßen konfiguriert. Und zwar habe ich hier als erstes meine Ein- und Ausgaben konfiguriert, indem ich hier meine Ausgabe umbenannt habe in Out. Und ich habe hier zwei Ausgabespalten erzeugt, eine ID vom Datentyp ganze Zahl und ein Inhalt mal als String. Über diese Knöpfe hier unten können Sie weitere Ausgaben hinzufügen und was noch wichtig ist, auch weitere Spalten hinzufügen und hier dann entsprechend auch die Datentypen ändern, ein bisschen zu Co-Patches etc. Das geht relativ leicht von der Hand. Weil dann hier haben wir in dem Bereich Skript, dann gibt es hier unten den unscheinbaren Knopf Skript bearbeiten und auf einmal sehen wir hier eine vertraute Umgebung, nämlich ein Visual Studio und hier in meiner, ich sag mal, favorisierten Sprache jetzt auch möglichst was zu machen. In der älteren Version vom SQL Server ging das nur mit Visual Basic, jetzt hier mit 2008 R2 auch in C#. Da gibt es dann hier fertige Dinge wie Pre-Execute, Post-Execute und was wir jetzt hier einfach nutzen, ist Create New Output Rows. Hier ein ganz kleines Skript mal geschrieben und was ich sehr schön finde, ist der wesentliche Teil für die Anleitung, steht hier bereits in den Kommentaren, dass es hier einen Buffer gibt, den wir nutzen können. Ich hatte meinen Buffer ja eben oder meinen Output ja eben out genannt. Was finden wir hier automatisch? Ein Objekt namens out Buffer. Dort nutzen wir die Methode addRow. Ich habe hier eine simple Schleife drumherum gepackt, wo ich jetzt meine beiden Spalten jetzt hier nutze, das heißt, wir erzeugen hier die Zeile, dann habe ich hier meine beiden Spalten bzw. Attribute, also ID und Inhalt. Zeige hier einmal, dass ich den Int direkt übernehmen kann. Hier baue ich eine String-Operation zusammen. Und dieses Skript können wir jetzt im Rahmen dieses Integration Services Paketes einfach nutzen. Jetzt habe ich hier unten mal ein Multicast für Debugging-Zwecke, darum geht es in dieser Session auch mal rangezogen. Das heißt, ich brauche gar kein Ziel zwangsläufig. Normalerweise würde Integration Services an dieser Stelle meckern, wenn ich ihm kein Ziel biete. Aber Multicast kann da erstmal ein Platzhalter sein. Und ich habe hier, wenn wir Doppelklick darauf gehen, noch einen Datenviewer bereits hinzugefügt, damit ich dann auch sehen kann, was mein kleines Skript gleich produziert. Und jetzt können wir das hier ganz einfach starten. Wir sehen, mein Datenviewer zeigt an, ich erzeuge hier jetzt hier diese Daten. Das ist jetzt zugegebenermaßen bedingt spektakulär, hat aber einige Vorteile in der Praxis, zum Beispiel, wenn Sie sehr große Datenmengen erzeugen möchten, wenn Sie direkt ohne die Verwendung von ADO etc. auf die Datenbank oder in eine Datenbank schreiben möchten. Sie können auch gerne CSV-Dateien damit erstellen etc. Man kann dort Zufallszahlengeneratoren mit einbringen. Auf dem in der zweiten Folie in der Präsentation erwähnten Blog von mir finden Sie da auch vor ein paar Jahren schon ein Beispiel, was ich mal geskriptet habe, seinerzeit noch in VB, um dort auch beispielsweise eine gleichmäßige Verteilung von Geschäftsvorfällen zu erzeugen etc. Auf jeden Fall möchte ich das mal kurz als Anregung hier geben, dass auch der ISV durchaus die anderen wichtigen Dienste des SQL-Servers im Rahmen seiner Entwicklung nutzen kann und nicht nur die Kernprodukte Visual Studio und die relationale Engine, weil viele von Ihnen werden dieses Werkzeug haben und das kann man schon einige ganz spannende Sachen machen bei der Generierung von Daten und der skaliert da auch ganz gut mit. So, wir gehen jetzt mal hier kurz raus und rüber und jetzt in unser Thema Debuggen von tatsächlich Code beziehungsweise jetzt auch mal Finden von Tippfehlern. Fangen wir hier einfach mal an. Wir haben jetzt hier ein kurzes Skript und auch hier wieder der Hinweis von mir. In dieser Webcast-Reihe haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden, eigentlich alle Codebeispiele direkt aus dem Books Online zu nehmen, sprich aus der Online-Hilfe, die der SQL-Server mit installiert. Hier sehen wir ein Thema, was noch gleich ansprechen werden. Das heißt, Sie können das alles nachvollziehen und viele weitere Beispiele darauf aufsetzen, direkt in der Dokumentation vorfinden, die Sie auf Ihrem SQL-Server oder auf Ihrem Entwicklungssystem mit der Developer-Edition bereits installiert haben. Auch dieses Beispiel. In diesem Beispiel geht es darum, dass ich einen Fehler abfangen möchte mit einer neuen Funktionalität, die unter 2000 so noch nicht möglich war, und zwar, dass ich hier mit einem Try und einem Catch-Block arbeite. Wir machen hier eine Division 1 durch 0, wenn ich die normalerweise ausführen würde. Sehe ich, ich bekomme hier einen Fehler. Ich habe hier ein Statement jetzt ja ausgeführt, ich habe es markiert und jetzt ausgeführt. Das werden Sie kennen höchstwahrscheinlich. Und ich bekomme hier jetzt meine Division durch 0. Was war auch anders zu erwarten? Ich möchte jetzt mal meinen Code davon schützen oder im Rahmen einer gespeicherten Prozedur verhindern, dass jetzt mir das Ganze abbricht. Wie kann ich das machen? Und wenn ich jetzt hier sage, ich führe einfach mal das Ganze ausführen, dann bekomme ich hier wieder einen Fehler, weil ich möchte noch gleich ein anderes Feature an dieser Stelle zeigen. Und zwar habe ich mich da anscheinend bei einer Funktion vertippt. Und sehen wir uns das hier einfach mal an. Jetzt sehe ich hier, okay, ich habe hier einen Fehler in der Zeile 7. Und eine Sache ist mir aufgefallen in der Arbeit auch als Coach bzw. als Trainer für Entwickler und Datenbankadministratoren, dass jetzt häufig hier oben tatsächlich angefangen wird, noch die Zeilen zu zählen. Wenn Sie mehr mit dem Visual Studio arbeiten, also eher aus der Entwickler gekommen, werden Sie wissen, dass Sie da ja auf einen Fehler direkt klicken können und genauso ist das ja auch im Management Studio. Das heißt, wir klicken das kurz an und wir bekommen die Zeile in unserem Statement, wo der Fehler ist, direkt dargestellt. Das klappt auch durchaus, wenn Sie mehrere Fehler haben, wobei ich da zu bedenken geben möchte, dass es durchaus sein kann, dass Sie da Folgefehler, so wie damals im Matheunterricht, haben können und dass Sie nach Möglichkeit bitte immer den obersten, also den ersten Fehler korrigieren und dann schauen, inwieweit eventuelle Folgefehler beseitigt sind. Was haben wir hier falsch gemacht? Wir sehen, okay, ich habe mich hier anscheinend bei dieser Funktion verschrieben. Und jetzt, wenn Sie genau hingeschaut haben, sehen Sie auch, dass die Farbe sich hier ändert. Das ist der eine Punkt. Und ein zweites Feature, was jetzt ja auch neu hinzugekommen ist bei SQL Server 2005. Wir haben ja auch hier IntelliSense. Das habe ich jetzt mal bewusst hier aus Demonstrationszwecken ausgeschaltet. Ich schalte es mal wieder ein. Und jetzt sehen wir auch sofort, okay, wenn ich mit IntelliSense von vornherein gearbeitet hätte, wäre mir dieser Tippfehler gleich aufgefallen, weil dann wird es natürlich auch gleich böse rot unterlegt. Und ich habe auch noch einen kleinen Tooltip drauf, wo er sagt, nee, die kenne ich auch nicht. Aber so kann man allein schon durch die Nutzung vom SQL Server 2005 den ein oder anderen Tippfehler sich ersparen. Gut, wie fangen wir jetzt aber diesen Fehler tatsächlich hier ab? Gehen wir wieder rein, wir haben jetzt hier alles soweit korrigiert. Und was passiert? Wir bekommen keinen Fehler mehr. Meine Meldung müsste jetzt hier eigentlich sauber sein. Ich bekomme zwei Hinweise, dass Zeilen hier entsprechend gefunden wurden bzw. nicht gefunden worden sind. Und ein ganz wichtiger Hinweis, ich gebe mir hier unten in diesem Catch-Block jetzt verschiedene Funktionen aus, wie den Error-Code, entsprechend ein State, aber auch ganz wichtig für eventuell ein eigenes Logging, hier auch nochmal in Klarschrift, jeweils an der Sprache, der ich unterwegs bin, auch Fehler aufgrund einer Division durch 0 durch Null, beziehungsweise durch Null, wie man es jetzt auch entsprechend, hier ist ja tatsächlich die Null dann und nicht der dritte Status, den wir in der SQL-Welt haben, das Null. Das heißt, Sie können hier jetzt, wenn Sie von bei 2000 zum Beispiel umsteigen auf 2005, 2008 und Folgeversionen, das gesamte Error-Handling jetzt auf eine zeitgemäßen Ebene bringen. Was ist dafür notwendig? Sie brauchen dafür ganz klassisch einen Begin und ein End Try. Dazwischen machen Sie das. Hier machen Sie was Gefährliches sozusagen. Also was eventuell schiefgehen kann. Das können Queries sein. Das können Verbindungen mit externen Quellen sein. Also alles das, wo eventuell was schiefgehen kann. Und gleich darauf folgend brauchen Sie einen Begin Catch und End Catch Block, der dann aufgerufen wird, wenn da oben ein Fehler passiert ist. Hier drin können Sie nicht nur Fehler abfragen, logischerweise, wenn Sie mit Transaktionen arbeiten, da auch vielleicht eine Begin-Transaction und ein Klammer gesetzt haben, können Sie da drin dann auch das Rollback durchführen und brauchen keine komplizierten Konstrukte mehr, wie man sie in vorherigen Versionen mit dem SQL-Server benötigte. Also ist eine ganz spannende Sache, gerade wenn man von einer doch etwas älteren Version des SQL Servers in Entwicklung kommt für gespeicherte Prozeduren, hier dieses Begin-Try-End-Try, Begin-Catch-End-Try zu verwenden, um seinen Code an der Stelle wesentlich stabiler zu haben, sprich eine Fehlermeldung zu bekommen und dass der Endanwender nicht zwangsläufig dadurch gestört wird, dass seine Frontend-Applikation abbricht oder dass ihre serverseitigen Skripte dort ständig irgendwo aussteigen. Das ist eine schöne Kleinigkeit, die hinzugekommen ist, wobei mit einer sehr großen Wirkung, wie ich finde, und nebenbei war es auch ein bisschen überfällig. Gut, einen weiteren Punkt, den ich dann hier jetzt adressieren möchte, ist das, wie kann ich eigentlich debuggen? Debuggen war immer so ein Thema. Wenn ich mit gespeicherten Prozeduren arbeite, hier übrigens auch wieder der Hinweis, auch dieses Beispiel stammt mehr oder weniger direkt aus dem Books Online. Das hatte ich nur unten noch um ein paar Zeilen ergänzt, um noch gleich das ein oder andere Feature im Debuggen-Bereich mit reinzubringen. Hier erstellen wir uns gleich eine gespeicherte Prozedur, mit welcher wir auf einen View wiederum zurückgreifen. Wir werden unten diese gespeicherte Prozedur auf verschiedene Art und Weise aufrufen, wie uns das die Books Online vorgeschlagen haben. Und wir möchten jetzt aber auch einfach mal den Debugging-Fall dort mit nutzen. Wir sehen wieder hier rauf, sehen also das ist schön, wir haben unsere IntelliSense eingeschaltet, ist eigentlich eine saubere Funktion. Erstellen wir uns zuerst einmal diese Prozedur hier. Und wir bekommen einen Fehler geliefert, weil jetzt in diesem Fall IntelliSense nämlich nicht zugeschlagen hat, sondern auch keine Meldungen innerhalb von Farben gegeben hat und trotz alledem habe ich es hier geschafft, mich einmal drin bewusst zu verschreiben. Ich klicke da wieder drauf und sehe, okay, bei meinem No-Count habe ich tatsächlich ein C zu viel. Jetzt kommt die Farbe, wechselt entsprechend wieder hier jetzt auf blau und jetzt kann ich das Ganze ausführen. Also ganz wichtig, wenn Sie irgendwo einen Fehler haben, das klappt eigentlich immer recht gut mit diesem Doppelklick und ich kann es nicht oft genug erwähnen, weil es nicht hundertprozentig intuitiv ist. Wir führen das hier wieder einmal aus und es wurde erfolgreich diese Prozedur jetzt erstellt. Was kann man mit dieser Prozedur machen? Ganz simpel, die geht wie gesagt hier rein. Ich kann jetzt mal eben hier diesen Kontakt suchen, führe das einmal aus. Was bekommen wir? Wir bekommen exakt hier diesen Herrn Eckermann zurück, mit seinem Jobtitle etc. aus unserer AdventureWorks. Eine Sache, die Sie machen können, ist, Sie können das Result-Set ein- und ausblenden, innerhalb dieses Ganzen hier auch durch eine Tastenkombination. Steuerung R und mit Steuerung R kriegen Sie es auch wieder rein, sodass Sie darin durchaus hin und her switchen können. Das ist eine Sache, die oben gar nicht so sehr in die Menüs vorkommt und auch gar nicht so oft bekannt ist, gerade wenn Sie hier mehr Zeilen tatsächlich haben. So. Was können wir jetzt damit machen tatsächlich? Jetzt führen wir es aus. Wir bekommen jetzt hier unser Result-Set dargestellt. Unsere Meldung. Jetzt möchten wir aber mal ganz ehrlich da reingehen. Wir kriegen hier auch schon, sehen wir, Datensatz gefunden. Gebe ich ja hier unten als Print entsprechend auch mit aus. Jetzt möchte ich aber diese Funktion mal debuggen. Das heißt, ich gehe diesen Aufsprung hier rein, drücke jetzt nicht auf Ausführen, sondern hier oben mal auf Debuggen. Sie kennen das vielleicht mit F5, können Sie das Ausführen ja auch starten. Mit Debuggen können Sie jetzt mit Alt F5, Sie sehen übrigens auch die Abkürzung hier, wenn Sie auf den Punkt Debuggen gehen, dass Alt F5 den Debugger startet, mache ich es mal darüber. Und jetzt springen wir in ein anderes Fenster. Wir sehen jetzt hier auf einmal einen Punkt, hier bin ich auf der die nächste Anweisung, die ausgeführt wird. Sie können auch den durchaus bewegen, diesen Pfeil, aber wie hier schon steht, dieser Vorgang kann zu unerwarteten Ergebnissen kommen. Das heißt, Sie können beliebig springen da drin. Wir möchten jetzt aber einfach mal im Einzelschrittmodus durch unsere kleine Prozedur uns bewegen. Und das machen wir entweder hier oben über diesen Toolbar, wo wir diesen Einzelschritt haben. Und da springen wir jetzt direkt in unsere gespeicherte Prozedur. Und wir können jetzt aber auch mit F11 uns langsam vorbewegen, mit der Funktionstaste F11. So, jetzt bitte ich Sie hier auf dem Bildschirm die beiden weiteren Fenster zu beachten. Wir haben hier unten links einmal das Fenster mit den lokalen Variablen. Da sehen wir jetzt unsere Variablen, die es hier gibt, Last Name und First Name entsprechend gefüllt. Und hier auf der rechten Seite sehen wir auch die Aufrufliste. Das ist gerade bei verschachtelten gespeicherten Prozeduren, wo es ja durchaus ein bisschen spannender werden kann, eine ganz wichtige Sache. Weil Sie dort die Möglichkeit haben, dann zu sehen, wie wird das eigentlich aufgerufen, wie werden die Sachen eigentlich weitergereicht. Da gibt es eine ganze Menge. Bis hin zu, dass Sie auch hier mit Haltepunkten arbeiten können, das werde ich gleich nochmal demonstrieren. Als auch, dass Sie das gute alte Befehlsfenster haben, wie Sie es vielleicht als Entwickler aus Visual Studio heraus eh schon kannten. Oder auch die gute Ausgabe, mit der man jetzt hier direkt die Debugging-Informationen ausgeben könnte. Wir bleiben hier mal auf der Aufrufsliste und bewegen uns hier mal weiter durch unseren Code. Springen wir rein, wir machen unsere Query, wir führen ein klassisches Row-Count aus, also wir möchten erfahren, wie viele Datensätze denn unser letztes Statement zurückgeliefert hat. Gehen wir wieder entsprechend mal mit F11, ich drücke mal die Taste, einen Schritt weiter. Wir sehen, er geht hier in das Set rein, er setzt ihn jetzt mit 1. Hier unten erscheint jetzt 1 und jetzt kommt hier mal eine kleine Verzweigung, wo ich ausgeben möchte, Datensatz gefunden bzw. Datensatz nicht gefunden. Jetzt komme ich an eine Situation, das ist jetzt durch ein arg gestelltes Beispiel, aber wenn wir das mal kurz reflektieren zur tatsächlichen Projektarbeit, ich arbeite dort mit der Prozedur und ich möchte jetzt eigentlich erzwingen, dass ich jetzt nicht immer den Datenpfad oder den Fluss an Informationen gehe hier im Code, wo immer alles gut ist. Ich möchte jetzt mal in die Richtung springen, wo ich einen Fehler erzeuge. Wie kann ich ihn jetzt dazu bringen? Und das kennen Sie vielleicht aus Visual Studio, das haben Sie hier auch die Möglichkeit, Sie können hier direkt die Variablen einfach ändern. Hier einfach reingehen und sagen, nein, ich möchte jetzt das einfach mal überschreiben. Mein gefunden ist nicht 1, mein gefunden bleibt einfach 0. So, was passiert jetzt? Ab sofort geht er mit dieser Welt weiter. Ich drücke wieder auf mein F11 und er springt direkt auf Datensatz nicht gefunden. Das heißt, wir haben an dieser Stelle ihn überschrieben. Das heißt, Sie können also auch alle weiteren Parameter, hätten wir hier überschreiben können, nach anderen Namen suchen. Das ist gerade, wenn man komplexere Szenarien durchprüft oder wenn man mal einen Fehlerfall bewusst erzwingen möchte, eine sehr praktische Funktion, um auch jetzt hier in gespeicherte Prozeduren direkt aus dem Management Studio da reinzuspringen. Sie brauchten dafür bei 2005, wenn ich mich noch recht erinnere, muss ich ganz ehrlich sagen, noch das Visual Studio. Hier ab 2008 haben Sie wieder die Möglichkeit, das direkt mit dem Management Studio zu machen. Die Möglichkeit, das aus dem Visual Studio herauszumachen, ist nicht weg, aber da häufig ja auch eine Rollenverteilung gegeben ist bei ISVs, als auch generell bei Projekten, wo relativ viele Kollegen dann auch nur mit dem Management Studio arbeiten, ist jetzt diese Backing-Funktionalität wieder direkt am Server eine sehr praktische Funktion. Okay, wir gehen hier weiter und springen jetzt hier aus unserem Code raus und haben hier unsere Meldung Datensatz nicht gefunden, obwohl er jetzt ja kurioserweise hier ein entsprechend rausgibt. So, jetzt kurz eine zweite Sache. Wir können hier in unserem Code natürlich jetzt auch mit Haltepunkten arbeiten. Also ich mache nochmal hier meinen Debuggen starten. Gehe hier mit Einzelschritt einfach mal weiter. Ich habe jetzt noch keinen Haltepunkt gesetzt. Den will ich jetzt aber kurz mal eben setzen. Und setze jetzt hier mit einem simplen Mausklick genau an dieser Stelle, wie er jetzt mit seiner internen Nummer schon ausdrückt, aber hier auf unserer Zeile 15, einen Haltepunkt und kann ihn jetzt auch dazu bringen, dass er jetzt mit weiter hier oben direkt zu meinem Haltepunkt springt. Das heißt, ich kann jetzt auch größere also Mengen an Statements und Funktionen, das kann ja leicht mal ein wenig gesprächig werden, so Transact-SQL-Code direkt hinsprengen zu der Stelle, wo ich direkt weitergehen möchte. Wichtig ist, um den Überblick zu behalten, ich hatte es eben schon mal erwähnt, hier unten in unserem Fenster, Haltepunkte finden wir auch entsprechend, was wir dann machen können. Und Sie sehen hier, da steckt noch ein bisschen mehr Funktionalität drin, aber auch da mein Hinweis, Das ist alles eigentlich sehr gut in den Books online erläutert und da wird es auch den ein oder anderen sehr guten deutschsprachigen oder auch englischsprachigen Cast von Microsoft geben, wo das entsprechend erläutert wird. Eine Sache will ich auf jeden Fall hier noch kurz ansprechen. Sie können nicht nur einzelschrittmäßig vorgehen, Sie können auch prozedurschrittweise vorgehen oder auch ausführen bis zu einem Rücksprung, zu sagen, wie Sie wieder herauskommen. Und hier haben wir nochmal das ganze Thema mit den Haltepunkten und weitere Punkte, die Sie haben. Es gibt auch noch eine Überwachung, mit der man sagen kann, ich möchte jetzt bewusst einige Punkte in meinem Code quasi, ich möchte das Wort Trigger jetzt nicht in den Mund nehmen, aber Sie ahnen, worauf ich hinaus möchte, da auch in die Variablen reingehen und sagen, wenn, dann und so weiter und so fort. Aber das ist dann schon ein bisschen was Erweitertes. Das werden Sie sicherlich auch aus dem Visual Studio heraus kennen, die Funktionalität, was dann da alles möglich ist. Wichtig ist hier uns nur die Nachricht für Sie, ja, das geht jetzt auch, oder was heißt jetzt, das geht ab 2008 auch im SQL-Server ganz klassisch. So, wir haben uns jetzt angeschaut, dass wir hier Einzelschritte durchführen können, dass wir hier Haltepunkte setzen können. Wir können hier arbeiten mit Variablen. Wir können sowohl die Variablen sehen, als aber auch sie on the fly während der Ausführung des Codes zu verändern. Das ist schon eine große Hilfe für die Arbeit mit gespeicherten Prozeduren bzw. mit Funktionen auf dem Server. Und wie gesagt, da finden Sie eine ganze Menge weiteres Material dann auch in den Books online. Kommen wir hier zum nächsten Thema, was wir uns da vorgenommen haben für heute. Und zwar Security. Ich hole einmal Luft. Security, ein wichtiges Thema. Kann man gar nicht lang genug drüber sprechen und nichtsdestotrotz wurde mir gesagt, wir haben nur bedingt viel Zeit für dieses Thema. Wichtige generelle Überlegungen dazu. Ich habe schon relativ viele Produkte gesehen, die geliefert worden sind, entweder von externen ISVs oder auch aus internen Projekten. Und Security ist eine Sache, die ähnlich wie Performance-Optimierung ganz offensichtlich oder häufig erst ein Thema wird, wenn die Funktionalität, die Geschäftsregeln etc. bereits abgebildet sind. Das finde ich eine spannende Entwicklung. Und ich möchte jetzt hier einmal so als generellen Tipp Ihnen auf den Weg geben, genauso wie wir bereits darüber gesprochen haben, dass Performance ein Thema ist, was auch bevor Sie Geschäftsregeln implementieren in Ihrer Anwendung Thema sein sollte, sollte auch Security ein Thema sein. Und nicht, dass es im Nachhinein ein bisschen nachgezogen wird oder dass es nachher sehr, sage ich mal, nicht granular möglich ist, sondern so ein Binärzugriff, kein Zugriff etc. Ganz wichtiger Punkt. Dann möchte ich hier unter anderem Ihnen die Empfehlung geben, sich mal mit dem Thema Schema zu beschäftigen. Es gibt ja jetzt, Schema gab es ja schon eigentlich immer in unserer Datenbankwelt, aber seit 2005 hat sich da ja so ein bisschen die Rolle verschoben, so als Schema als alleinstehendes Objekt. Und verstehen Sie bitte das Schema als ein Security-Element. Eigentlich ist es auch eindeutig so zu verstehen, wenn man ins Management-Studio geht. Ich springe mal eben kurz hier raus und gehe wieder zurück in meine AdventureWorks, weil wenn wir hier auf unseren Tabellen unterwegs sind, dann sehen wir hier ja einmal, also auf unserer Datenbank unterwegs sind, sehen wir hier unsere Tabellen, dann haben wir hier unsere Sichten und am Punkt Sicherheit. Da finden sich nämlich dann die eigentlichen Schemas und die Informationen. Das heißt, nutzen Sie Schema tatsächlich mal in Ihrem Code auch als eine Security-Information, als eine Security-Gruppe bzw. Menge, auf die Sie dediziert später dann Berechtigung legen können. Und wie Sie ja sehen, das macht nicht nur Sinn, weil Sie schneller sehen, welchen tieferen, in welchem Bereich eigentlich welche Tabelle nachher gehört, wie man das vielleicht auf den ersten Blick hier bei AdventureWorks vermuten könnte, sondern das sind auch immer Security-Borders, die Sie da entsprechend haben. Deswegen, also eigentlich nicht überraschend, aber Sie haben hier dann dies wirklich dann das Schema entsprechend dann auch als Berechtigungskonzept, wobei das jetzt hier in unserer Beispielanwendung noch nicht gefüllt ist und Sie sehen, das sind exakt die Themen, mit denen man sich normalerweise dort beschäftigt, also sprich Benutzer und Rollen und welche Berechtigungen diese dann auf einem Schema haben. Kann man schon granular das Ganze steuern. Ein weiteres Thema, was immer wieder kommt, ist, dass uns gesagt wird, ja, aber ich kann dann zwar über Schema was wunderbar machen, ich kann Tabellen mit Security versehen, aber ich kann nicht die einzelne Datenbankzeile mit Security versehen im SQL-Server. Das muss man dann ja nachträglich in seiner Client-Applikation implementieren. Und dann bin ich automatisch schon fast wieder beim Thema Cursor. Über Cursor habe ich schon im zweiten Teil gesprochen. Gilt es ja eigentlich zu vermeiden. Wie können wir das also transparent implementieren, so dass ich die Entwicklung damit eigentlich nicht weiter beschäftigen muss, sondern das als gegeben einfach nehmen kann. Das müssen Sie, oder das wird die Empfehlung, ist das Ganze über Views zu machen. Da gibt es verschiedene Implementierungsmöglichkeiten, die auch direkt mit Active Directory harmonisieren. Als Tipp möchte ich Ihnen hier auf den Weg geben, den Link werden wir auch noch mitgeben. Es gibt von Microsoft dazu ein wunderbaren Artikel, den Sie unter anderem bei TechNet finden. Der bezieht sich hier noch auf die 2005er, aber das Grundsätzliche hat sich da nicht gegeben, wobei es hier um eine Row- und sogar Cell-Level-Security geht. Das geht noch ein bisschen weiter. Im 2005er, das ist ein sehr lesenswertes Dokument und wie wir in der Vorbesprechung schon gemerkt haben, das ist ein bisschen ausführlicher. Meine Empfehlung ist tatsächlich, wenn Sie alleine schon das erste Viertel des Inhaltes dieses Papers bzw. Artikels hier in Ihrer Applikation implementieren und noch nebenbei das ein oder andere Mal über lokale AD-Gruppen mit Ihrem und dann Erweiterung globale AD-Gruppen etc. mit Ihren Administratoren sprechen, die auch die Guides erstellen für die Installation Ihrer Produkte bei Ihren Kunden. Dann wird da relativ schnell ein sehr performanter Schuh draus, dass dann diese Row-Level-Security A performant bei Ihren Kunden läuft und B die Entwickler oder Sie als Entwickler dann das nicht implementieren müssen, jeweils in ihrer Anwendung, wo man dann ja leicht mal das vergessen kann oder einen Fehler einbauen kann, sondern dass der SQL-Server das dann komplett transparent zu Ihnen durchleitet. Wo wir gerade bei Transparenz sind. Häufige Themen sind, Endkunden wünschen sich transparente Datenverschlüsselung, beziehungsweise gar nicht wahr, von transparent wünschen sich Kunden eigentlich gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Kunden wünschen sich Datenverschlüsselung und Verschlüsselung von Verbindung. Das sind bewusst zwei voneinander abzugrenzende Themen. Einmal, das haben Sie vielleicht schon gehört, können Sie ja mit dem SQL-Server Daten verschlüsseln. Das bedeutet, wenn also jetzt ein MDF-File oder auch NDF, sprich die eigentliche Datenbank auf dem Server aus irgendeinem Grund abhanden kommt, dann möchte der Kunde sicherstellen, dass die Informationen, die darin gespeichert sind, jetzt nicht unbedingt so einfach wieder im Zugriff sind, dass ich das einfach auslesen kann. Dazu hat Microsoft aber ein wunderbares Feature implementiert, das ist die transparente Datenverschlüsselung. Das heißt, Ihre Applikation muss gar nicht weiter geändert werden, sondern das können Sie komplett transparent nutzen. Das heißt, Sie verbinden sich einfach mit dem Datenbank-Server und die Verschlüsselung auf der Serverseite passiert komplett transparent. Auch da von mir nochmal der Hinweis wieder auf die Books Online. Das habe ich hier nämlich mal als Thema Grundlegendes zur transparenten Datenverschlüsselung hinterlegt. Sie sehen hier, das haben wir hier schon direkt in unserem Baum relativ weit oben unter der Architektur. Gleich mit drin, wie man dann hier reinkommt, beziehungsweise wenn wir dann hier reingehen auf unsere Verschlüsselungen, wo dann hier das alles wunderbar erklärt wird. Und ich finde, diese Artikel sind eigentlich immer sehr aussagekräftig und haben eine Tiefe, die normalerweise viele Fragen bereits beantwortet. Aber auch da gilt, bei weiteren Fragen wenden Sie sich entweder an uns, die E-Mail-Adressen hatten wir ja am Anfang genannt, oder auch an die Community, dazu aber gleich noch mehr. Aber hier ganz wichtig, steht eine ganze Menge schon drin. Kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, Verschlüsselung der Verbindung. Weil Sie wissen ja, der SQL-Server oder vielleicht über die Verbindung sind ja über dieses TDS-Protokoll. Das ist nicht standardmäßig verschlüsselt. Nichtsdestotrotz können Sie auch eine Verschlüsselung hier aktivieren, entweder über IPsec oder über SSL. Das ist auch möglich und wird detailliert erklärt in den Books Online, wie Sie die Netzwerkkonfiguration da aufbauen. Das können Sie entweder im Installationsguide oder Ihre eigenen Berater, die ihre Produkte installieren, sauber einrichten lassen. Jetzt haben wir hier vieles über Security eben gerade gehört. Ein ganz wichtiger Punkt, da wir hier auch viel, also jetzt Sie als ISV adressieren, als Softwareentwickler, einfach mal die Empfehlung, verwenden Sie doch all diese Features, die der SQL-Server Ihnen bietet, als eigene Produktmerkmale. Weil Sie bieten aufgrund der Nutzung, dass Sie den SQL-Server einsetzen, haben Sie eine Datenverschlüsselung, haben Sie die Verschlüsselung der Verbindung. Sie können Elemente auf Row-Level bis auf Cell-Ebene runtergehen. Das sind alles Möglichkeiten des SQL-Servers, die, ich sag mal, da sind, die Sie aber als weitere Merkmale Ihrer Produkte, die Sie lizenziert haben möchten, dort mit aufnehmen können. Also hier geht es wirklich darum zu sagen, wir haben Features, so werden aus Features mal entsprechend Merkmale. Mir ist bewusst oder uns ist bewusst, dass wir jetzt über Security unendlich viele Punkte nicht angesprochen haben, aber auch hier der Hinweis, dazu gibt es schon einige sehr schöne Webcasts bei Microsoft, sowohl im Technet-MSDN-Bereich als auch im MSDN-Bereich, sowohl in Deutsch als auch in Englisch, und im Books Online erklärt er eine ganze Menge auch noch mehr. Und bei Fragen, wie gesagt, Security ist ein weites Thema, kommen Sie gerne auf uns zu. Und da sind wir schon bei der Zusammenfassung. Was haben wir in dem heutigen Webcast gemacht? Wir haben Testdaten mit SSRS erstellt, mal so ein bisschen auch als Anregung, dass man auch SSRS einfach mal als Teilentwicklungswerkzeug nutzen kann, um Demo-Daten zu erzeugen, auch ein bisschen Last zu erzeugen. Wir haben Debugging mit dem SQL Server Management Studio gesehen und wir haben ein bisschen über Verschlüsselung und generell über Security gesprochen. Und wenn ich so drüber nachdenke, einen Punkt sollten wir kurz noch mit aufnehmen, auch wenn Herr Kirchner kurz noch guckt. Das wäre mir auch noch wichtig, und zwar die SQL Injection, weil also eine Sache, die ich auch häufig gesehen habe, ist, dass dass hier Applikationen durchaus mal übernommen werden, gerade bei Web-Applikationen, weil dort Felder dann kreativ gefüllt werden. Wie kann man da eigentlich vorgehen? Wie sind da eigentlich Best Practices? War auch eine Fragestellung, die mal dazu vorkam. Und auch hier möchte ich das Thema nochmal kurz stressen, der Online-Dokumentation, weil was hat Microsoft da eigentlich selbst beigelegt? Sie sehen, ich habe das hier gerade eben mal so gesucht. Und wenn ich dazu jetzt einfach eine Fragestellung habe, dass ich sage, ich möchte jetzt da einfach mal mehr drüber erfahren, dann kann ich hier ohne weiteres einsteigen und sagen, ja, was bietet mir denn einfach meine Online-Dokumentation, was bietet mir Microsoft an Informationen darüber, wie ich meine Applikation sicherer gestalten kann. Ich bin jetzt hier bewusst auf der lokalen Hilfe unterwegs und wir sehen, ich bekomme sogar hier in der Online-Dokumentation das Thema direkt geliefert und ein Best Practices Guide, wie ich das hier auch entsprechend jetzt verhindern kann, wie ich mit typsicheren Parametern arbeiten kann, bei gespeicherten Prozeduren, wie ich dynamisches SQL entsprechend sauber auflöse. Also mein Tipp oder unser Tipp hier ist wieder mal, nutzen Sie bitte auch die beiliegende Dokumentation. Es ist einfach unglaublich, wie viel Information dort Microsoft in all den Jahren zusammengefasst hat und welcher Schatz dort höchstwahrscheinlich auf ihrer Festplatte schon liegt. Gut, das war mir noch kurz eben wichtig. Ja, haben wir nochmal ein bisschen mehr über Security gesprochen. Nochmal kurz eben etwas zur Community, wie angekündigt. Und zwar, es gibt diese Professional Association SQL Server. In Deutschland als ein eingetragener Verein. Wir sind, also da ich auch Mitglied davon bin und auch die Regionalgruppe Hamburg unter anderem verantworte und auch als Sprecher aktiv bin in Deutschland, eine unabhängige Vereinigung. Das heißt, wir arbeiten zwar sehr eng, logischerweise mit Microsoft zusammen, haben aber dort keinerlei rechtliche Überschneidung. Die PAS ist eine tatsächlich komplett kommerziell losgelöste Organisation. Das spiegelt sich auch dadurch wider, dass wir Mitgliedschaft ist kostenlos. Sie können an den Treffen kostenlos teilnehmen. Denn das ist unser Hauptfokus tatsächlich, sich old-fashioned an einen Tisch zu setzen, in einen Konferenzraum, der entweder von Microsoft gestellt wird, von Partnern von Microsoft gestellt wird oder auch bei vielen Endanwendern tatsächlich stattfindet. Und wir tauschen uns darüber dann aus, wie die Arbeit mit SQL-Server in jeweiligen Projekten vorangeht, Fragestellungen, und halten uns dort den einen oder anderen spannenden Vortrag gegenseitig. Eine wunderbare Plattform. Es ist definitiv die User-Community für SQL-Server, da wir weltweit mehr als 45.000 Mitglieder sind. Und ein ganz wichtiger Hinweis, auch wenn Sie sagen, ah, da bin ich noch nicht reif eventuell für von meinem Wissensgrad, kommen Sie gerne vorbei. Das Spektrum ist da wirklich vom Rookie bis zum Jedi in der Regel. Und meiner Erfahrung nach tut sich da keiner irgendwie gegenseitig weh. Das ist ein ganz lockeres Miteinander, wie man sich da tatsächlich dann gegenseitig hilft und einfach mal vorbeischauen. Die Webseite, wo Sie die nächsten Treffen in Ihrer Region finden, sehen Sie hier unten auf, www.sqlpass.de. Ja, und würde mich sehr freuen, Sie eventuell bei dem einen oder anderen Treffen dann auch persönlich kennenzulernen. Das ist auch schon der Moment, wo ich mich für den heutigen Webcast von Ihnen verabschiede. Vielen Dank, dass Sie so lange, ja, schon wieder hier mir gelauscht haben, nicht zugesehen, aber so ein bisschen den Erfahrungen hier, die wir dort gemacht haben. Und ich übergebe wieder zurück an den Herrn Peter Kirchner.
Ja, Sascha, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag von heute. Ich habe wieder eine Menge dabei gelernt. Ich möchte Ihnen natürlich auch noch mal ein paar Hinweise geben zu weiteren Testtools, die Sie auf Microsoft Platform Ready finden können. Ich habe schon einiges dazu in den beiden ersten Teilen gesagt. Heute möchte ich vielleicht noch mal auf den zweiten Teil, also es gibt ja die drei Teile entwickeln, testen und vermarkten, und hier den zweiten Teil zum Thema testen, wo Sie entsprechend die Tools finden, um Ihre Softwarelösung gegen die diversen Technologien zu testen, die Sie hier unten sehen, wie Windows Server, Office, SharePoint, Windows 7, SQL Server, Windows Phone oder auch Windows Azure. Und zwar, ich betrachte das immer als eine gewisse Basiskompatibilität, also keine sehr umfangreichen Tests, aber Sie können damit die schlimmsten Fehler vermeiden. Die heutige Ressourcensammlung ist auch sehr übersichtlich oder sagen wir mal sehr umfangreich. Genau in diese Richtung geht es eher, denn wir haben heute sehr viele Themen doch angeschnitten. Zum einen, wo Sie auch die AdventureWorks Datenbank finden oder auch den Artikel zu Row-Level Security, den Sascha oder diese Technologie, die Sascha vorhin erwähnt hat. Das alles können Sie hier finden, und wenn Sie die Slides dann herunterladen, finden Sie das auch entsprechend verlinkt. Und damit würde ich mich auch schon wieder bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie uns heute wieder entgegengebracht haben, und würde mich auch freuen, Sie dann in den nächsten beiden Webcasts zu diesem Thema doch wieder zu sehen, oder Sie hören uns wieder. Also vielen Dank und bis zum nächsten Webcast.